Okay, aber trotzdem so der Unterschied, den man immer mal wieder aufgezeigt kriegt, ja, im Alten Testament, das ist dieser Rächer und im Neuen Testament, das ist dieser liebende Gott. Und eigentlich ist das doch sehr, sehr seltsam. Wie erklärt sich der Unterschied? Antwort A, gar nicht. Wir brauchen uns keine derartigen Gedanken zu machen, wir sollen glauben. Antwort B, vor dem Kommen Jesu gab es nichts, was den Zorn Gottes abgemildert hätte. Antwort C, von diesem Unterschied wird zwar oft berichtet, er existiert aber nicht wirklich. A? B? Wer ist für B? Das Kommen Jesu macht den Unterschied. Okay? Wer ist für C? Den Unterschied gibt es nicht. C ist richtig. Theologisch, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Oder bei Jesaja steht, wer tut das, wer macht das, wer ruft die Geschlechter von Anfang her? Ich bin es, der Herr, der Erste und bei den Letzten noch derselbe. Das heißt, aus theologischen Gründen, wenn Gott sich verändert hätte, dann wäre dieses Wort nicht wahr. Aber wenn ihr mal drüber nachdenkt, ja, man kriegt immer mal wieder so gesagt, ja, im Alten Testament so böse und brutal. Im Alten Testament hat Gott auch unverdiente Gnade geschenkt. Und wer erwähnt dauernd die Hölle? Im Alten Testament so gut wie nicht. Im Neuen Testament, Jesus redet dauernd davon. Ja? Da wird Heulen und Zähneklappern sein, sie werden in die Finsternis geworfen, sie werden gebunden und sie haben keinerlei Möglichkeit mehr, frei zu werden. Durch Jesus Christus kam die Gnade in diese Welt und die Freisetzung. Aber Gott hat sich nicht verändert. Er stellt neben die Gnade, die durch ihn kommt, genauso klar das, was geschieht mit denjenigen, die diese Gnade bewusst ablehnen. Dann kriegt man immer wieder gesagt, ja, aber die Bibel, die berichtet von einem erstaunlichen Umgang Gottes mit Leben und Tod. Gott ordnet an, ganze Völker auszurotten. Wie gehe ich denn damit um? Dieses Mal, Vorsicht, ja, also ich bin in der Prüfung immer drauf reingefallen. 8 Fragen, welche Aussage ist richtig? Und dann eine Frage, welche Aussage ist falsch? Und ding! Das ist so ein Reflex. Also hier, welche der folgenden Aussagen ist falsch? Wenn solche Geschichten für uns ein Problem darstellen, dann liegt das daran, dass unsere Werte und Maßstäbe falsch sind. Also wenn wir ein Problem damit haben, dass Gott im Alten Testament anordnet, Völker zu vernichten, auszurotten. Antwort B. Diese Geschichten sind zum Teil von den Verfassern beziehungsweise in der Überlieferung verfälscht. Wahrscheinlich hieß es nicht ausrotten, sondern umsiedeln. Antwort C. Gott hat sein Wort aufzeichnen lassen, damit wir ihn kennenlernen können. Die Furcht Gottes gehört dazu. Welche dieser Antworten ist falsch? A, B, C? Gut, die Antwort B ist falsch. Ja, richtig, ich habe hier vorne eine Strichliste und habe mitgeschrieben. Wenn wir ein Problem damit haben, dass wir Gott rechtfertigen müssen, wenn das passiert, dass jemand uns anspricht und sagt, ja, aber hör mal, da steht drin, dass Gott im Alten Testament so und so viele Leute hat ausrotten lassen und wir haben Schwierigkeiten damit und sagen, ja, ist mir ja auch peinlich und dann versuchen wir das irgendwie so hinzubiegen und hinzudiskutieren, dann liegt das einfach daran, dass wir vom Humanismus geprägt sind bis zum Gehtnichtmehr. Der Humanismus sagt, das Leben ist das Einzige, was die Menschen haben. Das Leben ist das, was die Menschen vom Tier unterscheidet, das Denken unterscheidet und nach dem Leben ist alles vorbei. Damit ist jeder, der Leben nimmt, böse. Wenn wir Christen sagen, das Leben ist eine Durchgangsstation. Es geht hier auf dieser Erde eigentlich nur darum, Jesus Christus zu erkennen, Gott nahe zu kommen und hinterher kommt das Eigentliche, dann verschiebt es die Perspektive. Dann heißt es plötzlich nicht mehr, jeder, der Leben nimmt, ist böse. Sondern dann heißt es, am wichtigsten ist es, in diesem Leben zu einer Erkenntnis Gottes zu kommen. Und dann kann Gott auch sagen, die sind mir jetzt schon so lange widerborstig und widerstreben mir, die lösche ich aus. Oder er kann sagen, hier, dieser König stirbt jetzt. Und er stirbt, aber er kommt zu Gott. Ja? Das ist, wenn unsere Denkweise geprägt ist davon, von diesem, das Leben ist so wertvoll, dann haben wir ein Problem mit diesen Aussagen. Ich muss da noch was hinzufügen. Ich bin kein Fan davon, dass wir das auf heute übertragen und dass wir rausgehen und Leute abmurksen. Und Gott leidet mit jedem, der leidet. Ja? Wenn mein Sohn, wenn Simon, ich hoffe, er wird sich das nie anhören, wofür ich ihn alles missbrauche, aber er hat einen sehr, sehr eigenen Willen. Und wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann will er das auch tun. Und wenn das beispielsweise darin besteht, ein neues Muster auf den Teppich zu malen mit einem Stift, der nicht mehr rausgeht, dann haben wir so einen typischen innerfamiliären Konflikt, den ich als der Stärkere relativ leicht beenden kann. Das heißt, wenn er es beim dritten Mal immer noch macht, dann bekommt er diesen angedrohten Klaps. Aber es macht mir keinen Spaß. Ich wäre es lieber, hört nach dem ersten Mal auf. Und wenn ich mir anschaue, die Stellen, wo Gott von seiner Liebe für alle Menschen spricht, wo Gott sagt, ich will, Jesus sagt, Vater, ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott sagt in seinem Wort, oder der Schreiber von irgendwas sagt das über ihn, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden, das ist sein Wille. Und wenn Menschen dann sagen, nein, 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 auf jeden seiner Versuche, ihn zu erreichen, und sie dann verloren gehen, oder er dann sagen muss, dieses ganze Volk ist so verrottet. Er hat es zu seinem eigenen Volk gesagt. Dieses ganze Volk ist so verrottet, dass ich nicht anders kann, als meinen Zorn freien Lauf zu geben. Dann macht er das nicht gerne. Das muss ich dazu sagen an dieser Stelle. So, der dritte Punkt ist auch nicht unwichtig. Gott hat sein Wort aufschreiben lassen, damit wir was von ihm wissen. Wenn dir so eine Geschichte peinlich ist, wie Elisa ging zu einer Stadt hoch und da kamen Kinder runter und schrien, Glatzkopf, komm rauf, Glatzkopf, kennt ihr die? Und dann hat Elisa, der ein wenig impulsiv war, sich umgedreht und hat die verflucht, dann kamen Bären aus dem Wald und haben 42 Kinder zerrissen. Kann Gott sowas machen? Kann Gott sagen zu einem ganzen Volk, dieses Volk, das ist mir im Weg, räumt es aus dem Weg? Er hat es aufschreiben lassen. Er hat dieses Buch aufschreiben lassen, damit wir ihn kennenlernen können. Und er hat nicht nur die Kuschelvariante aufgeschrieben, ja, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, sondern er hat diese Dinge genauso aufgeschrieben. Und er hat gesagt, wenn deine Kinder dich fragen, dann berichte ihnen, damit sie wissen, damit sie dich kennen können, mich kennen können, sagt Gott. Gut. Jetzt kommen wir noch zu einer Aussage und dann kommen wir zu ein paar so Dingen, die wichtig sind, wie wir mit der Bibel umgehen können. Könnt ihr noch? Ansonsten eine Erfrischung, einer das Fenster kippen oder sowas. Eine Aussage noch. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Was bedeutet das? Diesmal nur zwei Möglichkeiten, muss ja auch mal leichter werden. Der Geist Gottes überführt Menschen, die nicht an Gott glauben, davon, dass sie Sünder sind, wenn sie das Wort Gottes hören oder lesen. Oder, wenn wir das Wort Gottes lesen, beurteilen nicht wir, was wir lesen, sondern was wir gelesen haben, beurteilt uns. Wer ist für Antwort A? Wer ist für Antwort B? Wer hat keine Arme? In diesem Fall würde ich sagen, Antwort A ist theologisch natürlich richtig. Der Geist Gottes überführt Menschen von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht, aber nicht gemäß dieser Stelle, sondern diese Stelle, die heißt für mich, wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, dann liest es mich. Das habe ich mit reingenommen, weil das wichtig ist. Ich gehe mit einer Einstellung an die Bibel ran. Herr, was willst du mir dadurch zeigen? Herr, dieses Wort ist ein Spiegel. Lass mich da drin sehen, wie ich bin. Lass mich im Spiegel deines Wortes erkennen, wie ich bin und gegebenenfalls dazu kommen, dass du mich verändern kannst. Wir sind so geprägt, auch wieder in unserer Kultur, durch den Humanismus, als das Maß aller Dinge, dass wir alles beurteilen. Wir nehmen dieses Buch und sagen, ja, glaube ich. Oh, das kann ich, damit kann ich leben. Ja, Vergebung, Gebetserhörung, das hier ist ein bisschen obskur. Nein, wir müssen dieses ganze Wort nehmen und uns davon beurteilen lassen, uns davon verändern lassen. Deswegen ist dieser Punkt wichtig. So, jetzt kommen wir zum Thema, wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Ich habe mal eine Bibelstelle rausgesucht, die helfen soll, die auch so ein bisschen Abspannung bringen soll. Die Farben sind grausam. Also zu Hause auf dem Rechner sieht das gut aus. Ich würde mich nie so kleiden. Paulus beschreibt, dass ihn ein Dorn im Fleisch quält. Ein Bote Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. Seinetwegen hat er den Herrn dreimal angefleht, ihn wegzunehmen. Aber der Herr hat geantwortet, dieser Dorn ist dir gegeben, damit du dich nicht überhebst wegen der großen Offenbarung, die dir gegeben ist. Lass dir an meiner Gnade Genüge sein. Was ist mit diesem Dorn gemeint? Antwort A. Paulus kämpfte zeitlebens gegen sexuelle Versuchungen. Er schreibt, könnte ich nicht auch eine Ehefrau mit mir führen? Im Korintherbrief. Antwort B. Paulus war davon extrem angegriffen, dass auf seinen Spuren, wenn er weitergezogen war, wenig später falsche Lehrer auftraten, die versuchten, die Neubekehrten zurückzubringen zur Gesetzlichkeit. Antwort C. Paulus hatte eine chronische Krankheit, wahrscheinlich ein Augenleiden. Deswegen diktierte er viele seiner Briefe und schrieb nur einen eigenhändigen Briefschluss. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand. Das habe ich von, also die Antwort A und C habe ich von Theologen, habe ich aus irgendwelchen Handbüchern oder so rausdestilliert. Also, wer ist für A? Kämpfte mit Versuchung. Ich habe hier die jugendbereinigte Version, ja, der hatte tatsächlich geschrieben, dass Paulus wahrscheinlich homosexuell war und hatte dann auch Bibelstellen, grüßt einander mit dem heiligen Kuss und so weiter. Ja. Wer ist für Antwort A? Noch nicht mal der Babyraum. Ja. Wer ist für Antwort B? Okay. Und wer ist für Antwort C, die Sache mit der chronischen Krankheit? Gut. Das Grundthema ist neben dem Dorn, wie komme ich zu der Aussage? Zur Aussage A kamen ernsthafte, aufrichtige Theologen, indem sie sich gedacht haben, Paulus hatte keine Ehefrau dabei. Wie kann er gelebt haben? Ja. Und dann eben diese Bibelstellen mit, könnte ich nicht auch eine Ehefrau mit mir führen und grüßt einander mit dem heiligen Kuss und all diese Sachen, die er über die Ehe schreibt. Eigentlich wäre es ja gut zu heiraten, aber es ist besser in den Zeiten jetzt nicht zu heiraten und so. Und dann werden so verschiedene Bruchstücke zusammengefasst und irgendwie kommt man zu einer Meinung und sagt dann, das muss es sein. Ähnlich ist das bei der Antwort C mit der Krankheit. Es gibt sonst keinen Hinweis, dass Paulus krank gewesen war. Im Gegenteil, der muss sehr vital gewesen sein. Wenn man sich anguckt, wo der überall zu Fuß rumgegangen ist, wie oft der gesteinigt, ausgepeitscht, mit Ruten geschlagen, im Gefängnis gesessen hat und trotzdem hat er unverdrossen weitergemacht. Man hat diese Stellen genommen, hat gesagt, seht, wie mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand und hat dann gesagt, ja gut, er muss ein Leiden gehabt haben, Augenleiden oder so. Für mich ist die Antwort B richtig, dass er davon angegriffen war, dass auf seinen Spuren Menschen kamen, die versucht haben, das zu zerstören, was er gesät hat. Wie komme ich zu dieser Aussage? Das Grundthema ist, was macht man mit einer Bibelstelle, die man nicht versteht? Ich komme zu dieser Aussage auf einem ganz einfachen Weg. Ich vermeide freies Assoziieren, wo da steht und das könnte, sondern ich suche in der Bibel andere Bibelstellen, die erklären. Die Schrift erklärt die Schrift. In diesem Fall finde ich im Alten Testament genau den gleichen Ausdruck. Im Buch Josua. Und da steht, wenn ihr euch abwendet, und wenn ihr mit den Völkern, die im gelobten Land noch übrig sind, Gemeinschaft habt, wenn ihr euch mit ihnen verheiratet, ihr zu ihnen eingeht und sie zu euch, dann wisst, dass der Herr, euer Gott, diese Völker nicht mehr vertreiben wird. Sie werden zum Fallstrick, sie werden zum Netz, sie werden zur Geißel für euren Rücken und sie werden zum Stachel in eurem Fleisch, bis ihr ausgerottet seid aus dem guten Land, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Also da taucht genau der gleiche Begriff auf. Wenn man sich dann überlegt, diese Sache, die die Israeliten damals vor Augen hatten, sie kommen ins gelobte Land, sie vermischen sich mit Völkern, die eine ganz andere Ideologie haben und die andere Götter anbeten und dadurch fallen sie vom Glauben ab, dann macht das Sinn. Paulus hat gesehen, dass wo auch immer er weggegangen ist, dass da Leute kamen, die sofort eine andere Ideologie vertreten haben, das Gesetz vertreten haben und wenn die Leute willig drauf eingegangen sind, dann hat es sie auch zu Fall gebracht. Ihr könnt über diese Bibelstelle gerne anderer Meinung sein, habe ich kein Problem mit. Aber das Grundprinzip, wenn man eine Stelle nicht versteht, dann sucht man, wo steht was Ähnliches. Dann sucht man, macht das vom Inhalt her Sinn? Und dann überlegt man sich, macht das Ganze, der Schluss, zu dem ich gekommen bin, stimmt das überein mit der Schrift und mit dem Geist hinter der Schrift. Und wenn man zu dem Schluss kommt, Paulus war homosexuell oder sowas, dann weiß man, das stimmt nicht überein. Das stimmt nicht. Da gibt es so viele Stellen, die dagegen sind. Also schwierige Stellen erklären sich am besten durch andere Stellen. Der Teufel versucht ja, die Schrift zu verdrehen, zu Eva. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Bist du sicher, dass er das gemeint hat? Oder aus dem Zusammenhang zu reißen. Du bist doch Gottes Sohn. Ja, er hat geschrieben, hüpf da runter. Der kann sogar die Schrift instrumentalisieren. Hüpf da runter und er wird seinen Engeln gebieten, damit sie dich auffangen. Oder, Chesterton hat mal so nett gesagt, Irrlehren sind wild gewordene Teilwahrheiten. Also wenn man so irgendwie Teilwahrheiten. Okay, wir haben jetzt was gelernt darüber, wie man die Bibel interpretiert, seltsame Stellen. Nehmen wir nochmal eine seltsame Stelle, weil wir so schön dabei sind. Da schreibt im Korintherbrief Paulus, was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht aufstehen, was lassen sie sich dann für sie taufen? Was ist damit gemeint? Ja, gut, ich sehe jetzt schon, dass einige im Geiste die Bibel einmal vor und zurück und nach Taufen gesucht haben und nach Toten, die getauft werden. Möglichkeiten. Man kann sich stellvertretend für Menschen, die bereits gestorben sind, taufen lassen und ihre Seligkeit sicherstellen. Oder, wir sollten dem nachgehen, es könnte wichtig sein, oder, mir egal, in dem Fall, Johannes 3,16 zu verstehen, genügt mir. Wer ist für A? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So, Antwort A. Man kann sich stellvertretend taufen lassen für Leute, die bereits gestorben sind, um ihre Seligkeit abzusichern. Keiner? Schade. Wir sollten dem nachgehen, es könnte wichtig sein. Möchte das jemand? Okay. Antwort C, in dem Fall reicht mir Johannes 3,16. Ja, ich bin auch dieser Meinung. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich eine Stelle finde, die seltsam ist und schlecht zu verstehen ist und nichts, aber auch wirklich gar nichts in der Schrift ansonsten zu dem Thema, dann lasse ich es einfach. Abraham Lincoln hat mal gesagt, was mir an diesem Buch Sorgen macht, sind nicht die Stellen, die ich nicht verstehe, sondern die Stellen, die ich verstehe. Das Ziel der Beschäftigung mit dem Wort Gottes ist ja, diesen Spiegel zu haben und sich selbst zu erkennen und verändert zu werden und diese Welt zu verändern. Und nicht, dass man jede seltsame Aussage in ein Lehrgebäude einbinden kann. So, das nächste ist die letzte Fragefolie und dann habe ich noch ein paar informative. Und zwar, bereits im Wort Gottes spricht Petrus davon, dass einiges davon schwer zu verstehen ist. Was folgt daraus? Nicht jeder kann die Bibel verstehen. Ich überlasse das lieber Kai und frage ihn. Ich bin dankbar für das, was ich verstehe. Das reicht mir. Zwei Sätze, die wieder ein bisschen schwer zu unterscheiden sind. C. Ich bin dankbar für das, was ich verstehe. Ich gebe mir Mühe, nichts zu verdrehen. Und ich bitte den Herrn, mir das Unverständliche zu erklären. Dabei tausche ich mich auch mit meinen Geschwistern aus. Oder Antwort D. Ich bin wiederum dankbar für das, was ich verstehe. Ich bitte den Herrn, mir das Unverständliche zu erklären. Seine Salbung lehrt und erinnert uns an alles. Also der Unterschied ist einmal, verlasse ich mich auf die Salbung bei Antwort D. Und bei Antwort C, da tausche ich mich auch mit Geschwistern aus. Wer ist für A? ihr könnt das nicht sehen, da hinten hüpft Kai im Babyraum auf und ab. Gut, wer ist für Antwort B? Ich bin dankbar für das, was ich verstehe. Och, gut. Wer ist für Antwort C? Ich gucke, ja. Mhm. Und Antwort D? Ich schaue, dass der Herr mir alles erklärt. Okay. Da gibt's auch einiges, was dafür spricht für Antwort D, aber Antwort C, der Unterschied ist der Austausch mit den Geschwistern. Es ist ein gewisses Risiko, wenn man Bibelstellen nicht versteht, dann mit der Salbung und dem Herrn alleine zu bleiben. Irrlehren sind wild gewordene Teilwahrheiten. Und wenn man sich anguckt, wie Irrlehren entstehen, häufig, dann ist das eben jemand, der gut angefangen hat in der Erkenntnis, der gut angefangen hat in der Salbung und der irgendwann über das Wort Gottes hinausgegangen ist. Also Antwort A ist natürlich falsch, weil das Wort Gottes in dir leben muss. Und Antwort B ist jetzt auch nicht der Renner, weil wir Gottes Nähe suchen. Ihr macht das klasse. Soweit das Quiz. Sehr schön. Kommen wir mal zu ein paar Auswirkungen. Also in diesem Fall muss ich mal klatschen. Das war wirklich eine Spitzenleistung. Das ist dann nachher auf dem Band und so. Und dann gibt es wieder da so Ekstase beim Zuhören. Und, okay, noch ein paar Dinge zu den Auswirkungen. Gott sagt über sein Wort, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Oder, denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie Samen gibt, zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Diese Dinge, dass Regen wieder zurückfällt von der Erde in den Himmel, das ist unmöglich. Und genauso unmöglich ist es, dass das Wort Gottes das nicht tut, wozu Gott es bestimmt hat. Wenn wir uns mit diesem Wort auseinandersetzen, dann ist das keine Option in unserem Leben als Christen. Das ist nicht, ja, mache ich Bibel oder mache ich nicht Bibel, löse ich da mal drin. Das ist die Grundlage, das ist eine der absoluten Grundlagen. Gott hat uns dieses Wort gegeben und hat uns seinen Geist gegeben. Und wenn wir das nicht kennen, dann kennen wir Gott nicht und wir haben verschiedene Auswirkungen in unserem Leben nicht. Denn das Wort Gottes, das wirkt im persönlichen Leben Schutz, Psalm 119. Wenn ich schaue auf deine Gebote, dann werde ich nicht zu Schanden. Stärkung. Ich gräme mich, dass mir die Seele verschmachtet, stärke mich durch dein Wort. Wegweisung. Wie wird ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an dein Wort? Weisheit. Du machst mich durch dein Wort weiser, als meine Feinde sind. Es ist immer mein Schatz. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer. Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte mich an deine Befehle. Hier gibt's ein großes Problem. Das Wort Gottes, also nur ganz kurz zu den Auswirkungen davon. Ihr wisst alle, was da alles für Verheißungen drin steht. Aber das Problem ist, ich quäle mich mit dem Wort Gottes. Ich weiß nicht, wir zeigen jetzt nicht auf, aber wen von euch trifft das? Ich lese das und das ist trocken und das ist tot. Und muss ich mich jetzt einfach mehr anstrengen, um da reinzukommen? Wie gehe ich damit um? Gibt's eine gute Nachricht? Freude an Wort Gottes ist möglich. Du musst jetzt also nicht, und ich freue mich, sondern Gott sagt, ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Im Wort Gottes, sagt der Psalmist, ich habe Freude an deinen Worten und vergesse deine Satzungen nicht. Oder auch andersrum. Wo kommt diese Freude her? Die kommt aus Gott. Öffne mir die Augen, dass ich die Wunder an deinem Gesetz sehe. Wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre und erquicke mich auf deinem Weg. Das heißt, wenn wir sagen, ich würde dieses Wort gerne mehr in meinem Leben haben, dann kann man zu Gott gehen und sagen, ich brauche diese Freude. Du sagst, dein Wort ist Freude, für mich ist es zäh. Guck nicht so entsetzt, ich weiß, dass es für viele zäh ist, da drin zu lesen. Und dann kann man hingehen und sagen, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Öffne mir die Augen, gib mir diese Freude an deinem Wort. Manchmal muss Gott unsere Perspektive überarbeiten. Aber dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf dem Weg. Also, nimm das, was wir vorher gesagt hatten. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Nimm dieses Wort Gottes neu und lass dich davon beurteilen und verändern. Lass dir die Freude daran schenken. Lass dich verändern dadurch. Lass dich auch dahin bringen, dass du es tust. Es reicht nicht nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch selbst, schreibt Jakobus. Das Wort Gottes ist uns gegeben, damit wir es auch tun können. Schließlich noch eine Bibelstelle. Viele sagen, gut, das hier ist Papier und Druckerschwärze. Was sagt das Wort Gottes darüber? Das Wort Gottes sagt in der Offenbarung. Und ich sah den Himmel aufgetan. Und siehe, ich sah ein weißes Pferd. der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, auf seinem Haupt sind viele Kronen. Er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Das ist der König des Universums, das ist Jesus Christus, der am Ende der Zeiten wiederkommt, um sein Reich einzunehmen und seine Braut heimzuholen. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann beschäftigen wir uns nicht nur mit Buchstaben, sondern auf einer übernatürlichen Ebene beschäftigen wir uns mit dem auferstandenen Herrn selbst. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und alles ist geworden durch dieses lebendige Wort Gottes. Wenn wir jetzt Gebet anbieten, dann bitte ich darum, dass diejenigen, die vorher betroffen waren, die vorher angesprochen waren, die sich fühlen, als wären sie verschleiert, die sich fühlen, als hätten sie eine Rüstung an und als könnten sie sich gar nicht richtig Gott nähern, dann bitte ich die, nach vorne zu kommen. Die anderen, die angesprochen waren, die Sünde in ihrem Leben haben, die abweichen, die wissen, dass die Anklage in ihrem Leben zu Recht besteht, die würde ich auch ermutigen, nach vorne zu kommen und mit jemand zusammen zu beten. Auch diejenigen, bei denen genau klar ist, das sind falsche Anklagen. Ja. Warum denn falsche Anklagen hören und damit selber fertig werden? Komm, mach dich mit jemandem Gebet eins, einer jagt 1000, zwei jagen 10.000. Also das Gebet, wenn man zu zweit betet, das ist einfach vollmächtiger, weil Gott das so gemacht hat. Die können auch gerne nach vorne kommen. Und ja, Amen.